Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute mit Melchior Neumann.
Herzlich willkommen zum Ansteuern-Podcast, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. An meiner Seite heute ist, wir haben gerade kurz drüber gesprochen, ist Dennis Gebhardt. Und wir haben festgestellt, wir kennen uns seit über 10 Jahren und sprechen trotzdem erst das erste Mal miteinander. Das heißt, heute ist es ja fast normal, dass man auf LinkedIn irgendwie ein Kontaktnetzwerk hat, wo man Leute ständig sieht und eigentlich noch nie gesprochen hat. 10 Jahre ist aber eine ich würde mal sagen, Zeitraum. Ich weiß nicht, da gab es wahrscheinlich LinkedIn, ich war nicht auf LinkedIn. Das heißt, irgendwie verfolge ich, sehe ich dich schon sehr, sehr lang. Und das Witzige dabei ist, du äußerst dich und beschäftigst dich offensichtlich mit Themen, die mich auch sehr interessieren. Und ich könnte trotzdem nicht sagen, was du eigentlich tust. Und deswegen, und dann lasse ich dich auch gleich zu Wort kommen, weil ich habe viele Fragen dazu, lese ich einmal kurz deinen aktuellen Jobtitel und dem, womit du dich beschäftigst, von LinkedIn vor. Da steht Design Thinker in der Kanzleiführung und dann Führungskraft, Personalverantwortung, Controlling, Change Management, Innovation, Strategie, Workshop, Konzeption und Leitung, Marketing und Design Thinking. Das klingt alles toll und verstehen tue ich davon maximal die Hälfte. Und deswegen freue ich mich aufs Gespräch, jetzt endlich nach über 10 Jahren endlich zu verstehen, was macht Dennis eigentlich in der Steuerberatung? Herzlich willkommen, Dennis.
Ja, vielen Dank, Melchior. Schön, dass wir uns tatsächlich jetzt mal sprechen und kennenlernen. Du zumindest schon mal mehr über mich erfährst. Das Umgekehrte müssen wir dann nochmal nachholen. Ja. Aber vielen Dank, dass ich da bin.
Ja, und damit die Frage wirklich... Wenn du jetzt jemanden sagen müsstest, was machst du eigentlich? Wie stellst du dich vor? Vielleicht zum Hintergrund, bin ich gerade auf Wohnungssuche gewesen und da muss man immer seinen Job eingeben und man hat so einen kleinen Strich und da muss man in dem kleinen Strich sagen, was ist dein Beruf? Was schreibst du da rein?
Also ich habe primär den einen Job hier bei Onion, da bin ich in der Kanzleileitung tätig, also ich bin quasi in der kaufmännischen Leitung tätig, das ist ja bei uns im Berufsrecht nur so ein bisschen schwierig, was man so als Titel mittragen darf, aber kümmere mich eigentlich mit einem Kollegen zusammen um alles kaufmännische in der Kanzlei. Also Okay. Alles, was nicht fachlich ist, landet quasi bei uns im Büro und das ist sozusagen mein Hauptjob und nebenbei bin ich noch Vorstand der DTAG Strategy Consulting AG. Wir sind ja so ein Plattform-Consulting-Anbieter mit einem Netzwerk in der Steuerberatungsbranche. Das ist sozusagen das, was ich noch nebenbei mache. Und alles andere subsumiert sich darunter.
Gut, das heißt, du bist auf jeden Fall schon mal kein Berufsträger. Das heißt, offensichtlich keine Steuerberaterprüfung absolviert. Das vereint uns. aber du bist in der Kanzleileitung rein so rechtlich jetzt. Bist du Geschäftsführer? Bist du Prokurist? Oder bist du nur quasi im Innenverhältnis den Mitarbeitern gegenüber der Vorgesetzte oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also wie du schon richtig sagst, kein Berufsträger. Ich habe mal Marketing tatsächlich studiert, also ich komme aus der Richtung und bin dann in die Steuerberatung gekommen und bin jetzt hier rein intern sozusagen die Führungskraft und derjenige Part, der sich dann um die kaufmännischen Dinge sozusagen kümmert.
Okay. Damit könnte ich was anfangen. Das ist ein bisschen zu lang für so einen kleinen Berufsstrich, aber damit kann ich zumindest ein bisschen mehr anfangen. Aber vielleicht fangen wir einfach ganz von vorne an. Du hast Marketing studiert. Träumt man als junger Marketingstudent von der Steuerberatung?
Absolut nicht. ich habe letztes erst gesagt, nachdem ich festgestellt habe, okay, du bist jetzt letztes Jahr 15 Jahre in der Steuerberatung. Ich hätte es mir damals, als ich angefangen habe, nie erträumen können, hier mal so lange festzuhängen. Aber irgendwie, je länger man dabei ist, desto spannender wird es eigentlich. Und nein, natürlich konnte ich es mir nicht vorstellen. Also der ursprüngliche Gedanke war da, Marketing studieren, irgendwie 3-4 Jahre in die Agentur und dann gucken, was man irgendwie auf Unternehmensseite machen kann im Marketing und nicht in der Steuer. Und am Ende kam alles anders. Aber gut so, dass es so kam.
Aber wie kam es dazu? Also irgendwie musst du ja mit Steuern mal Kontakt gehabt haben. Also stelle ich die Frage ja irgendwelche Steuerfachangestellten, wie ist man irgendwann mal zu der Ausbildung gekommen? Aber als Quereinsteiger und in der Form irgendwie berufsfremder, trotz trotz abgeschlossenem Abschluss irgendwie dann in der Steuerberatung zu landen, ist ja auch noch mal untypischer. Auch gerade weil, und das deswegen so ein bisschen die freche Frage, weil ich unterstelle der Branche im Durchschnitt schon mal ein gewisses Kommunikations- und Präsentationsproblem. Das heißt, das, was du wahrscheinlich wahnsinnig gut kann die Branche im Durchschnitt nicht so besonders gut.
Der Auftakt ist tatsächlich durch den privaten Kontakt entstanden. Wir sind hier so ein bisschen Feldhockey addicted, verrückt und mit meinem Kollegen, mit dem ich jetzt auch immer noch zusammenarbeite hier in der kaufmännischen Leitung, dem Dennis Grünberg, habe ich damals Hockeymannschaft trainiert im Bundesliga-Bereich und da waren wir relativ viel auch am Wochenende auf Reisen und saßen dann neben der Spielvorbereitung für den nächsten Tag natürlich auch irgendwann dabei und haben uns über private Sachen unterhalten und was bei mir los ist im Studium und bei ihm im Job. Und ich hatte gerade Design Thinking studiert als Innovationsmethode, die ja zum damaligen Zeitpunkt aus den USA rüberschwappte, wo es ja vor allen Dingen darum geht, verschiedene Sichtweisen zusammenzubringen, sehr nutzerorientiert Lösungen zu entwickeln. Und er war hier in der Kanzlei tätig, damals noch als Steuerbüro Schröder und Partner tatsächlich. Wir haben uns unterhalten und die standen hier gerade in der Kanzlei vor einem relativ großen Strategiewechsel. Da wurde drüber nachgedacht, wo geht die Reise hin? Erstmalig sich beschäftigt mit Zielgruppe und was wollen wir tatsächlich? Und einem Wachstumskurs. Und für diesen Wachstumskurs von einer Kanzlei, die damals 13 Leute war, bedarf es halt auch entsprechender Strukturen. Und da es der Kanzlei und dann am Ende auch uns gemeinsam total wichtig war, die Mitarbeiter eben mitzunehmen in diesem, wie man heute sagen würde, Change-Prozess, hat sich dieses Design Thinking total angeboten und am Ende haben wir angefangen, nach 2, 3 Bier am Abend das mal hier in der Kanzlei vorzustellen und den Berufsträgern vorzustellen und zu sagen, hey, wir haben total Lust drauf, die Kanzlei zusammen mit den Mitarbeitenden zu verändern, anzupassen, einmal auf den Kopf zu stellen und so bin ich dann hier gelandet und ab dem Zeitpunkt 2010 war das, haben wir dann hier gemeinsam angefangen, alles einmal auf den Kopf zu stellen, Prozesse neu zu denken und vor allen Dingen das gemeinsam mit den Mitarbeitenden anzugehen.
Ja. Wie es und dann war das gleich ein fester Job oder weil ich stelle mir es vor, ich glaube, dass ein Bedarf da ist, grundsätzlich sich Prozesse anzuschauen, Mitarbeiter, also vieles von dem, was du sagst, wird glaube ich jeder unterschreiben, das ist schon sehr sinnvoll. Aber und da bin ich dann der langweilige Buchhalter. Diese Ressourcen, diese Kapazitäten zu haben oder anders formuliert, diese Overhead-Kosten einer Kanzlei zu tragen, in der Größe 13 Mitarbeiter ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, ist schon auch ein großes Investment von der Kanzleileitung dann damals. Wahrscheinlich eine sehr mutige Entscheidung auch zu dem Zeitpunkt.
Absolut, also das war es auf jeden Fall. Das war so, dass mein Kollege Dennis Grüneberg, wie gesagt, zu der damaligen Zeit noch voll operativ tätig war. Also als Bilanzbuchhalter, ne, Rechnungswesen, Jahresabschlüsse und sowas gemacht und dann mit dem Einstieg von mir eigentlich komplett aus der Operativen rausgegangen ist und mit mir gemeinsam, ich anfangs tatsächlich in Teilzeit sozusagen, 2 Tage die Woche war ich am Anfang da, dann diese kaufmännische Leitung aufgebaut und übernommen hat und diesen Veränderungsprozess begleitet hat. Also das war ein massives Investment der Inhaber und auch ein gewisses Risiko, gar keine Frage, aber hat sich am Ende wirklich herausgestellt, dass das unserer Meinung nach wirklich die Zündschnur war, damit es dann auch ins Wachstum gehen konnte. Also es war schon das damalige Ziel zu sagen, okay, wir wollen uns in 3 bis 5 Jahren, ist ja immer so ein Zeitraum, verdoppeln. Also es war Ziel, ne, 30 Mitarbeiter, entsprechenden Umsatz, entsprechenden Gewinn weiter zu steigern und dafür war es echt gut, zumal man dann noch sagen muss, ich glaube, 3 Monate nachdem ich angefangen hatte, brach das größte Mandat weg mit einem damaligen Viertelumsatz irgendwie, was natürlich nochmal in die Kerbe reingeschlagen hat, aber uns am Ende die Zeit gebracht hat, um wirklich in dem Moment Struktur zu verändern und anzupassen und das hat sich dann am Ende auch ausgezahlt. Also das hatten wir auf jeden Fall nach einem Jahr mehr als wieder drin.
Also sehr, sehr spannend. Das heißt, Ziel ist erreicht gewesen nach 3 bis 5 Jahren. Ich bin heute der ekelhafte Buchhalter, der sagt, 15 Jahre ist ja dann dreimal verdoppelt. Das heißt, es ist ja 26, 2, nee. 104 Mitarbeiter oder sogar 208.
Ja, passt. 38. ja, also das war erstmal das damalige Ziel, um aus dieser kritischen Größe rauszukommen. Irgendwie, ja. Man kommt eher aus so der kleinen Größe, es passen noch alle an den Tisch. Und irgendwann merkt man so, oh, der Küchentisch ist zu klein und plötzlich muss man sich mit Prozessen und Strukturen auseinandersetzen. Und da war der erste sinnvolle Schritt zu sagen, okay, wir wollen an die 30 Mitarbeitende. Und dann war es für uns auch ganz lange das Ziel, wir wollen in der Richtung auch irgendwie bleiben, also gar nicht groß wachsen. Ja. Mittlerweile sehen wir es ein Tick weit anders. Ich glaube, größere Strukturen werden immer wichtiger bei uns in der Branche, aber dementsprechend da haben wir dann auch die Wachstumsbremse, zumindest was die Kopfanzahl angeht, auch reingehauen.
Ja, ist bewusst ein bisschen frech gewesen, weil auch ich glaube, Wachstum, da kommen wir vielleicht gleich dazu, Wachstum ist ja auch gerade, glaube ich, in die Zukunft gerichtet, lässt sich überhaupt nicht festmachen an der Anzahl der Mitarbeiter, die da jetzt irgendwo sich jeden Tag einloggen. Von daher ist das vielleicht keine gute Kennzahl, das daran zu messen. Aber noch einmal zurückzugehen zu, du hast Design Thinking gesagt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe davon regelmäßig gehört. Ich habe auch viele Jahre irgendwie im Softwareumfeld gearbeitet, deswegen ist mir das ein Begriff. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Zuhörer das maximal irgendwo entfernt mal gehört haben, aber wenige wirklich wissen, was das eigentlich genau ist.
Was ist das? Ja, ich wusste, dass die Frage kommt.
Ist auch nicht so überraschend. Also
mittlerweile muss man ja schon sagen, ist es ja schon fast eine alte Kamelle. Also am Ende ist es eine agile Arbeitsmethode, um in einem strukturierten Prozess sich im reinen Innovationen zu nähern und dann adaptiert, aber auch Prozesse neu zu denken, neue Produkte zu kreieren und so weiter. Für mich tatsächlich eine der einschneidendsten Themen, die ich in meinem Leben irgendwie mitgekriegt habe, weil ich da gelernt habe, was es für eine Kraft hat, wenn auch nicht Fachleute sich mit Fachthemen auseinandersetzen, die sie auf den ersten Blick gar nicht verstehen können. Also wir hatten ein Studienprojekt, da haben wir uns sortiert nach, ich weiß gar nicht, was wir alles waren, Marketing, nach Biologie, nach Chemie, nach Lehramtsstudium und. Also irgendwie so 5, 6 Leute haben uns um die Lebensqualität von Herzschrittmacherpatienten gekümmert und dafür ein Produkt der Innovation entwickelt. Und diese Methode gibt einem so viel Kraft, weil man sich wirklich mit dem Nutzen und den Bedürfnissen auseinandersetzt, dass da wirklich Sachen bei rauskommen, die jetzt nicht marktreif sind, aber die zumindest in eine Richtung gehen, die Unternehmen, die Innovationslabs und sowas in Gedankenspiele reinbringen, wo sie sagen, hey, krass, haben wir noch nicht drüber nachgedacht. Und diese Methode, so ein strukturiertes Vorgehen, wo man sich wirklich mit dem Problem beschäftigt, hinterfragt, wo man viel beobachtet und schaut, dass man wirklich zu den Bedürfnissen der Nutzer kommt und das dann als Grundlage fürs Brainstorming nimmt und nicht einfach sagt, jo, ich habe jetzt ein Problem und fange mal direkt an mit Ideen, sondern wirklich erstmal dahin zu gehen und zu sagen, was ist denn wirklich das Problem? Was sind die Themen, die Leute beschäftigt, die jetzt Herzschrittmacher haben und dann adaptiert aber bei uns auch in der Kanzlei, was sind denn die Themen, die ein Buchhalter oder eine Lohnmitarbeiterin auf dem Tisch hat? Was sind die Sachen, die stören, die sie bräuchten, die sie haben wollen und darauf aufzusetzen und dann zu sagen, okay, jetzt fange ich an, Ideen zu generieren und ich glaube, was das nächste Thema ist, auch den Mut zu haben, das nicht bis in die Perfektion zu Ende zu entwickeln, sondern halt mit so einem, im Design Thinking heißt es Prototypen, anzufangen, der halt zu teilweise 10-20% fertig ist und nicht dahin zu gehen und zu sagen, okay, ich muss das jetzt bis ins letzte Detail und jede Rechtsgrundlage mit einfließend mitbedacht haben, sondern einfach zu starten und dann im Prozess immer wieder anzupassen. Und das ist, glaube ich, das, was uns als Kanzlei jetzt auch auf dem Weg super viel geholfen hat, diesen Schnitt zu machen, zu sagen, es muss nicht 100% perfekt sein, sondern es reicht auch 70-80% und dann lass uns mal starten und dann kommen wir immer näher diesem 100%, weil 100% erreicht man eh nicht. Also ja. Das steckt da wohl ein bisschen hinter.
Ich glaube, also um mal vielleicht auch allen anderen ein Beispiel zu geben, oder du darfst mir das gerne sagen, ich habe mich die Woche mit einer Kollegin unterhalten über den schönen Prozess in der Kanzlei, ich würde mal sagen, da geht es nur ums, in Anführungszeichen, das Ausliefern des Jahresabschlusses. Das heißt, man macht so einen Jahresabschluss, eine GmbH hat einen Jahresabschluss fertig und das in Anführungszeichen Produkt ist eigentlich fertig und könnte jetzt eigentlich übergeben werden. Und dann kommt, muss irgendwie ein Anhang gemacht werden, es muss eine Vollständigkeitserklärung, es muss irgendwelche Gesellschafterbeschlüsse, es muss Dings und hier und das wurde früher als schön alles fast in Papier gemacht und dann gab es eine Mappe und dann wurde fünfmal unterschrieben und dann war gut. Und dann hat man es jetzt digital gemacht und seitdem spielt man Ping-Pong ohne Ende über Wochen hinweg. Mitarbeiter genervt, Mandant genervt, alle sind genervt. Und man kommt, obwohl die Arbeit eigentlich erledigt ist, über Tage und Wochen einfach nicht zu dem Punkt, dass man sagt, okay, Haken dran, erledigt, alles weg. Und dieser Prozess ist, glaube ich, so ein Horrorprozess. Also jetzt nicht in jeder Kanzlei, aber das war jetzt speziell ja. der, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, wo ich mir dachte, so um Himmels Willen, das muss doch nicht sein. Und auch stellt sich die Frage, für wen, also wem dienen wir eigentlich mit der Art und Weise, wie dieser Prozess gerade gestaltet ist? Also ja. Für wen ist der eigentlich gut? Und ja. Und ich glaube, das ist so mein Eindruck jetzt von diesem ganz konkreten Beispiel gewesen, wir halten uns sklavisch an irgendein Recht und setzen letztendlich irgendwie sowas wie Haftungsminimierung über alles und denken überhaupt gar nicht drüber nach, wie ist das eigentlich für den Mandant, wie ist das eigentlich für die Mitarbeiter und halten uns irgendwie so sklavisch wie Lemminge an letztendlich an Haftung, Berufsrecht und dann, keine Ahnung, Handelsrecht und dann, und die Menschen müssen halt zusehen, wo sie sind. Wo ich wirklich die Woche auch dachte, das geht irgendwie ans Ziel vorbei. eigentlich werden wir vom Mandanten bezahlen und eigentlich muss es für den erstmal gut sein, dann muss es natürlich auch für den Mitarbeiter gut sein und das muss doch eigentlich an Prio 1 stehen. Das ist doch, ja. Das wäre doch eigentlich so ein Kernding von dem, was ich jetzt verstehe, was du erzählst, wo du sagst, okay, da könnte man mit so einem Ansatz wahrscheinlich mal überlegen, wie dieser Prozess anders aussehen könnte, als er jetzt gerade konkret in dieser Kanzlei aussehen würde.
Ja, absolut. Und wenn man jetzt noch drüber nachdenkt, dass ja in diesem Prozess in der Kanzlei wahrscheinlich auch noch verschiedene Leute involviert sind, weil nicht nur der Jahresabschlussbearbeiter, sondern vielleicht auch noch das Backoffice und der Berufsträger und es muss auch noch, wenn es jetzt einer im Überschussrechner ist, vielleicht irgendwie eine Info in die Einkommensteuer oder sowas. Und wenn du die vier Leute zusammensetzt und mal genau diesen Prozess durchgehst und sagst, okay, wir betrachten das mal beim Mandanten, wir setzen uns vielleicht sogar mal daneben, wenn wir mit dem Ping-Pong spielen, was das mit dem macht. Man guckt mal den Mitarbeiter über die Schulter, man guckt mal den Berufsträger über die Schulter. Darüber wird man so viel wahrnehmen, wenn man ein gewisses geschultes Auge hat. Und wenn man das zusammenbringt, dann hat man eine ganz andere Grundlage, als wenn man jetzt so an die Checkliste rangeht und sagt, so jetzt verändern wir das mal, ohne diese Hintergrundinformation. Und das und ist, glaube ich, die Stärke von Design Thinking.
Und mit dem Mindset von, das muss ja so gemacht werden, weil müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, so dieses, das haben wir immer so gemacht, das ist für mich das sowieso das tote Kriterium überhaupt. Dann schreie ich und lauf weg, weil ich auch auf Diskussionen keine Lust mehr habe. Aber so dieses, das müssen wir so machen, weil, und dann kommt irgendwas mit Haftung oder Berufsrecht. Das ist genauso schlimm. Datenschutz, ich will nicht, es ist alles wichtig an der Daseinsberechtigung. Ich möchte auch das nicht komplett von der, ich spreche es mal englisch aus, von der Stakeholder-Liste will ich nicht runternehmen. Natürlich muss das mitgedacht werden, aber es darf halt nicht die erste Prio oder die einzige Priorität sein, dass man dem Berufsrecht oder der Haftung oder dem Datenschutz dient, weil letztendlich ist bezahlte Datenschutz mir nicht die Miete, die Kanzleimiete oder die Gehälter der Mitarbeiter. Das finde ich wahnsinnig spannend. Das heißt, ihr seid relativ, geht ihr systematisch durch die Kanzleien. Ich meine, du machst das jetzt seit 15 Jahren. Wie kann ich mir eure Kanzlei vorstellen? Also was ist an eurer Kanzlei anders? Du hattest schon gesagt, fertig seid ihr wahrscheinlich nicht, weil du sagst, ihr startet nicht, wenn ihr 100% fertig seid, sondern ihr habt einen Prototypen erstmal und fangt dann an loszulaufen. Aber könntest du das benennen, was bei euch durch deine Arbeit anders ist als bei einer anderen Kanzlei?
Boah, das ist also schwierig, ob es jetzt anders ist, aber ich glaube schon, dass das Besondere bei uns bei Onion ist es, dass wir uns wirklich versuchen, damit auseinanderzusetzen, was sind die Bedürfnisse der Leute, die an diesem Prozess, du hast sie so schön Stakeholder genannt, der Stakeholder wirklich dranhängt. Ne? Also dahin zu schauen und zu sagen, bedeutet es für den Mitarbeiter, was bedeutet es für den Mandanten, wie kann man das natürlich trotzdem so rechts- und datenschutzkonform wie möglich abbilden, das sollte natürlich schon auch mit dabei sein, aber das haben wir geschaffen, dass sich die Leute damit auseinandersetzen. Ja. Und dass es auch eine gewisse Mitnahme des gesamten Teams da ist, also wirklich sich auch Leute, wir identifizieren irgendeinen Prozess, ein Problem, dass sich dann zwei, drei Leute mittlerweile automatisiert hinsetzen und auch nicht nur die, die am besten miteinander können, sondern idealerweise die, die auch am Prozess beteiligt sind, sich hinsetzen und gemeinsam darüber philosophieren, um dann eine Lösung zu finden. Und das, was dieses Prototypen oder diese Prototype-Herangehensweise bei uns implementiert hat, ist einfach eine Fehlerkultur. Also wir wissen, dass wir, wenn wir was anfangen, das wird nicht das Ende dessen sein, was wir entwickelt haben, sondern einfach dahin zu gehen und zu sagen, wir fangen damit jetzt an und wir wissen, dass wir das in übermorgen oder in 2 Wochen oder in 3 Monaten oder von mir aus auch in 1 Jahr sicherlich wieder anders sehen werden und dann weiterentwickeln werden. Und das bringt dir einfach unheimlich viel Geschwindigkeit, gerade in der heutigen Zeit, wenn du nicht mehr alles bis zum letzten Detail zu Ende denken musst.
Ja, wir werden die einen oder anderen, die regelmäßigen Hörer haben es schon mal gehört, ich habe ja, also heute arbeite ich in einer relativ klassischen Kanzlei, und ich habe vorher Softwareunternehmen quasi mitentwickelt und aufgebaut. Und das vorherige Unternehmen, es war Contest, und Contest war eigentlich ein Fintech-Bankkonto, und wir haben quasi eine enge Kooperation mit einer Steuerkanzlei gehabt, in der ich verantwortlich war für Prozesse. Und da haben wir auch gerade auch tatsächlich Mitarbeitern gegenüber immer gesagt, bei euch ändert sich, wenn ihr hier bei uns arbeitet, eine ganz zentrale Sache. Und zwar, ihr habt eigentlich 2 Jobs. Einmal, ihr müsst die Arbeit erledigen, die man auch ich will jetzt nicht sagen klassisch Kanzlei, weil es klingt immer so, dass wenn es eine klassisch Kanzlei ist, aber ihr müsst einmal nur die inhaltliche To-Dos arbeiten, oder sehr plakativ gesagt, ihr müsst einmal die Checkliste abarbeiten, so die Haken setzen, so Belege müssen gebucht werden, die müssen vollständig da, Eingangs-, Ausgangsrechnung, Bank und so ein Zeug, das muss gemacht werden. Aber der zweite Job ist so diese Meta-Ebene, dass du bitte jeder einzelne Mitarbeiter jederzeit das auch hinterfragen muss und reflektieren muss, was da gerade gemacht wird. Also ergibt jeder einzelne Punkt dieser Checkliste überhaupt noch Sinn und sich bitte dringend sofort melden soll, wenn da irgendwas unsinnig ist oder nicht mehr zielführend ist. Und das ist nach meinem Verständnis ja das, was du auch sagst, dass eigentlich jeder einzelne Mitarbeiter nicht nur eine Abarbeitsmaschine ist, sondern in erster Linie auch mit dafür verantwortlich ist, den Prozess von morgen mitzugestalten und zu verbessern, sei es durch Feedback oder durch irgendwann mal neu gestalten oder wie auch immer ihr das im Format, Workshop, Diskussion, Philosophie-Session macht. Das heißt, dass es wirklich so diese 2 Ebenen gibt.
Ja, absolut.
Braucht man dafür andere Leute? Also wie war das bei den Mitarbeitern? Weil es ist ja, früher war das nicht so. früher musste man als Steuerfachangestellter, die Ausbildung habe ich auch gemacht, hat man irgendwie sich hingesetzt, hat eine Buchhaltung bekommen und das Einzige, was man machen sollte, ist, die abzuarbeiten und bloß nicht zu viele neue Ideen reinzubringen, weil das macht nur Chaos. Das heißt, einfach nur der Arbeitsanweisung folgen. Und jetzt forderst du das auch. Ist das, also ich kann mir vorstellen, dass für viele Mitarbeiter sehr schwierig ist, sich gedanklich darauf einzulassen. Und das ist ja wahrscheinlich auch eine Fähigkeit, die nicht automatisch da ist, sich selber so, wie gesagt, von oben drauf zu blicken, wie das, was man da gerade tut, und das zu hinterfragen, ob das gerade in dieser Form überhaupt noch sinnvoll und zielführend ist. Das ist ja auch ein gewisses Skill. Können das alle oder alle gleichmäßig? Braucht man da komplett neue Mitarbeiter oder andere Mitarbeiter? Oder teilt ihr das im Team auch auf, dass die einen eher beobachten und die anderen abarbeiten? Oder die einen in und am System arbeiten? So sagt man ja so schön.
Also erstmal die gute Nachricht, nein, wir haben nicht die komplette Mannschaft ausgetauscht. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, nächste Woche einer, der sein 30-jähriges Jubiläum jetzt hier tatsächlich quasi mit der Kanzlei feiert. Von daher, nein, haben wir nicht. Aber natürlich muss man sagen, dass sich einige damit leichter getan haben und andere schwerer. Und wir auch auf dem Weg einfach Leute verloren haben, die damit nicht umgehen konnten. Also in den ersten Jahren, für mich war es super einfach, weil ich war derjenige, der die dummen Fragen stellen konnte. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich habe Marketing
gemacht. Der nervige Kollege. So stelle ich mich übrigens immer vor. Ich habe gesagt, ich bin der nervige Kollege, der macht den anderen Mitarbeitern immer einen Vorschlag, wie sie ihre Arbeit, die sie heute machen, noch besser machen können.
Ja, den Vorschlag, den habe ich mir nicht angemaßt, aber zumindest die dumme Frage zu stellen. Da war schon natürlich eine Skepsis da, aber da war auch eine Offenheit da, weil die Leute eben mitwirken durften. Vielen, glaube ich, ist diese Veränderungsgeschwindigkeit dann irgendwann zum Verhängnis geworden, dass sie gesagt haben, okay, damit kann ich nicht umgehen, dass ich nicht weiß, übertrieben gesagt, jetzt ganz bildlich gesprochen, ob das Büro morgen weiß oder blau oder grün oder weiß nicht was ist, sondern damit einfach umgehen zu können, ist, glaube ich, für viele das Schwierige. Und natürlich ziehen wir auch mittlerweile andere Leute an als andere Kanzleien. Also ich glaube, das ist ja dann in dem Moment, wo du damit auch nach außen gehst, auch nochmal was ganz anderes, wen du als Klientel ansprechen willst und ansprichst. Aber die, die wir an Bord haben, die haben Bock auf diese Geschichten, da gemeinsam was zu entwickeln und voranzugehen und sich auch mal eine blutige Nase zu holen, weil was nicht funktioniert hat. Also das gehört halt einfach dazu. Wichtig ist immer, wir sagen immer so schön, du bist dafür verantwortlich, Fehler darfst du gern machen, du bist nur dafür verantwortlich, dass kein anderer mehr den Fehler macht.
Ja, das ist auch gut. also das ist auch meine Beobachtung, wenn das irgendwann nach draußen kommuniziert und das die Runde macht quasi und das bekannt ist, dann zieht man Mitarbeiter an, die auch in keiner anderen anders arbeitenden Kanzlei jemals wieder glücklich werden könnten, weil und ich persönlich habe das, glaube ich, als junger Mensch das wäre mein Traumarbeitgeber gewesen, vor 15 Jahren, das hätte für mich gerade noch so gepasst. Nein, weil mich es immer extrem gestört hat, Dinge zu erledigen, dessen Sinn ich nicht erkannt habe. Und das ist manchmal einfach nur ein Wissensproblem, dass ich den Sinn einfach nicht verstanden habe oder dass ihn mir keiner erzählt hat. Manchmal war es aber auch einfach so, dass nicht jeder Arbeitsschritt sinnvoll war. So manchmal gab es halt auch keine Begründung, warum etwas so gemacht wurde. Es wurde halt nur so gemacht, weil stand in Procheck so. Und dann musste das halt gemacht werden. Und damit konnte ich echt schwer umgehen und hätte es geliebt, meinen Wirkungskreis in der Form erweitern zu können, dass ich da auch noch drauf einwirken kann. Das war aber, in Filmen sagt man immer, das war oberhalb meiner Gehaltsklasse. Ich musste folgen und abarbeiten. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass das euch als Arbeitgeber sehr attraktiv für eine bestimmte Gruppe an Berufseinsteigern macht.
Das, aber für einige auch abschreckt. Also,
ja, genau, aber es zieht einige an, genau. Für die anderen ist es zu viel, wie du sagtest. Für andere ist es zu viel, aber letztendlich, wenn ihr euch für diesen Weg entscheidet, dann zieht ihr damit ja auch genau die richtigen an. Aber vor allen Dingen hebt ihr euch hervor. Ich meine, es gibt fast keine Kanzlei, die nicht irgendwie Personalprobleme hat, jemanden zu finden und so weiter. Und ich rede immer mal wieder mit Kanzleien, die sagen, es ist so wahnsinnig schwer. Natürlich, wir machen Jahresabschlüsse, wir machen Buchhaltung. Wir sind eine Kanzlei, du kriegst dein Gehalt, keine Ahnung, wir haben ein bisschen Obst im Büro, kriegst was zu trinken und hast irgendwie ein Jobfahrrad und betriebliche Altersvorsorge. Ja. Was zehntausende andere Kanzleien halt auch anbieten. Und es ist echt schwer, dir herauszuarbeiten, was ist an uns jetzt anders. Und ich glaube, darüber macht ihr euch zumindest weniger Gedanken, warum ihr. So, das ist, glaube ich, also das könnte ich jetzt nach dem bisherigen Gespräch schon wahrscheinlich gut auf den Punkt bringen. Fällt mir in anderen Kanzleien, die ich deutlich länger kenne, deutlich schwieriger zu sagen, warum jetzt ausgerechnet die und nicht die zwei Straßen weiter.
Naja, nee, das ist schon der Plan, das stimmt schon.
Wenn du dich gerade so auf der Ebene quasi mit einem Kanzleigeschehen beschäftigst, was würdest du sagen, was waren in den letzten 15 Jahren, seitdem du da arbeitest, so die wesentlichen Bereiche, wo sich etwas verändert hat? Weil irgendwas wird sich ja auch, also klar, die Kultur, darüber haben wir jetzt gesprochen, und die Art und Weise, wie Menschen ihre Arbeit sehen und auch vielleicht wer sie macht, aber es wird ja auch rein auf Prozess, auf ich würde mal sagen, zählbaren Output, so wenn die eure Prozesse eure zählbare Output ist. Was hat sich da in den letzten Jahren verändert?
Wir haben relativ früh erkannt, dass Digitalisierung einfach das Thema ist, welches. Also wir sind seit 2016 80%, du weißt, was ich meine, 80% digital unterwegs in den Buchführungen. Also haben da relativ früh angefangen, das auch outzusourcen, zu schauen, dass wir da mit Partnern unterwegs sind, um einfach eine einheitliche Arbeitsweise zu haben und nicht, ich meine, die Kanzleien mit der grünen Software kennst. Der eine ist im Unternehmen online drin, der nächste wird irgendwie noch händisch gebucht, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Haben wir schnell gesagt, das wollen wir nicht, sondern wir wollen eine einheitliche Lösung haben und haben die halt uns von extern geholt, weil wir zu dem damaligen Zeitpunkt die Mandanten natürlich nicht überzeugt haben, jetzt lade hier alle Belege online hoch und fertig. Sondern das haben wir dann gemacht. Also so dieser Zentralitäts- und Standardisierungsgedanke war, glaube ich, gerade auch in der Vorbereitung auf all das, was jetzt so mit Automatisierung und dann auch KI da ist, schon relativ wichtig und relevant. Hat uns natürlich super viel Effektivität geschaffen. Also das ist schon was, wo wir den ganzen Mitnahmeeffekt schon relativ lange mit uns mittragen. Und dann jetzt den Shift zu finden, zu sagen, okay, wie können wir diese Zeit auch effektiv in Beratungsleistungen ummünzen, war schon auch nochmal das Thema, was wir jetzt in den letzten 5, 6 Jahren angegangen sind. Da kam uns so ein bisschen Corona dazwischen, aber hat uns auf der anderen Seite auch geholfen. Aber das mag irgendwie was anderes sein. Da haben wir es nämlich einmal geschafft, vor die Welle zu kommen. Hier dieses ganze klassische Jahresabschlussgeschäft und so, das haben wir irgendwie über die relativ lose Fristverlängerung hingekriegt, dass wir sowohl die Jahresabschlüsse als auch die FIBUs aktuell gehalten haben. Von daher kamen wir darüber einmal vor die Welle und haben uns natürlich dadurch einen guten Vorteil verschaffen und ja, sind jetzt einfach dabei, wirklich zu gucken, wie wir die Leute, die wir haben, auch aus diesem operativen Geschäft so weiterentwickeln können, dass sie Teile der Beratungsleistung, die ganz klassisch in vielen Kanzleien bei Berufsträgern oder Unternehmensberatern oder sowas angegliedert sind, dann wirklich auch von den Mitarbeitenden übernommen werden können. Und das ist so der Weg, wo wir gerade sind. Und mit einschlaggebend war sicherlich dann auch nochmal intern gedacht unser Arbeitszeitmodell oder unser Arbeitsmodell, was wir nochmal gemeinsam auch mit den Mitarbeitenden so ein bisschen im klassischen Design-Thinking-Stil nach Corona dann entwickelt haben, weil es plötzlich darum auch bei uns ging, Arbeit zu flexibilisieren. Ne? Also ich meine, Corona-Zeiten haben wir alle gelernt, irgendwie aus dem Homeoffice, und das hat ein Dreivierteljahr lang funktioniert, und vorher war das irgendwie für 3 Leute am Freitag mal möglich. Da haben wir dann wirklich mit allen nochmal ein komplett neues Arbeitszeitmodell mit Stundenreduzierung, mit Flexibilität von Ort und Zeit dann auf die Beine gestellt.
Ja, spannend. Habt ihr euch jemals, wenn ihr so sehr an den Prozessen arbeitet, wieder ein bisschen böse gefragt, hast du jemals gehört, jetzt werden wir zum Fließband oder zur Fabrik? Vorher war das alles noch menschlich und individuell und menschennah, und jetzt fokussiert ihr euch so sehr auf Prozesse, dass das nur noch so Fließband ist. Ist das etwas, den Vorwurf, ist dir das schon mal begegnet? Und wenn ja, was hast du darauf geantwortet? Oder was würdest du antworten, wenn ich es dir jetzt vorwerfe? Dann habt ihr aus einem schönen, individuellen, menschennahen Business jetzt einfach nur ein Fließband gemacht. Schön. Das soll die Zukunft sein.
Also ich glaube, dass bestimmt ist uns das auch schon untergekommen. Also es wäre ja auch irgendwie, ist ja auch irgendwie im gewissen Rahmen logisch, wenn man sich ganz viel mit Standardisierung und den individuellen Kringeln und Vorlieben, die ja ganz viele auch mitbringen, wenn man das abschneidet, dass man da schon auch auf Widerstände trifft. Das, was für uns eigentlich immer relevant ist, ist, dass wir idealerweise die Zeit dafür nutzen, um Mehrwerte zu schaffen. Also ne, auf der einen Seite haben wir es 2022 geschaffen, einfach von 40 auf 34 Stunden zu reduzieren. Also da hat jeder auch für sich selbst verstanden, okay, Standardisierung hilft auch mir in meinem privaten Leben. Und auf der anderen Seite halt auch dahin zu kommen und zu sagen, idealerweise nutzt du die Zeit, um auch mit deinem Mandanten viel mehr in Kontakt zu sein und nicht darüber zu diskutieren, das 1591 hin und her zu schicken, sondern über andere Themen zu sprechen, die wirklich den Mandanten betreffen. Und die Kombination ist das Zielbild, das gelingt uns sicherlich auch nicht so immer, aber das ist so ein bisschen das Zielbild, da wirklich den Sinn auch dahinter mitzugeben und den Leuten dabei zu helfen, das besser zu verstehen.
Ja, ich meine, ich wollte gerade sagen, muss ja auch nicht immer gelingen, wie ich gelernt habe, sondern es geht ja nur darum, die Fehler, dass es nicht noch jemand anderes nochmal machen muss. Ja. Ich glaube, allein dieses dieser Ansatz oder diese Betrachtungsweise, um irgendwie gerade das Wort Mindset zu vergleichen, aber ich glaube, allein das ist, glaube ich, in vielen Kanzleien schon untypisch. Du hast es schon ein paar Mal gesagt, es muss nicht immer gelingen und muss nicht immer alles funktionieren. Und wenn es halt so ist, dann, also wenn Fehler passiert, passiert er halt, dann müssen wir daraus lernen. Allein dieser Ansatz ist, glaube ich, schon mal, ist wahrscheinlich für einige eine Befreiung, weil es halt an anderen Stellen halt anders
ist. Ja. Und die passieren uns ja in der Führung auch. Also es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt fehlerfrei sind, sondern natürlich triffst du an der einen oder anderen auch eine Scheißentscheidung und sagst, ja, pff, hätten wir auf jeden Fall mal besser drüber nachdenken können. Aber diese Toleranz von allen ist halt einfach total wichtig. Und wenn die Toleranz da ist, ist es einfach auch ein tolles Miteinander.
Ich habe jetzt gerade nach den größten Veränderungen der letzten 15 Jahre gefragt, du hast zu viel Standardisierung und sowas gesagt, ist natürlich die logische Frage. Was glaubst du, was in den nächsten 10, 15 Jahren die bahnbrechenden Veränderungen sind? Ich meine, ihr seid jetzt ja von, dass ihr so aufgestellt seid, du sagtest, zur Vorbereitung von Automatisierung und künstlicher Intelligenz, das war jetzt ja vor 10 Jahren, vor 15 Jahren nicht absehbar, dass wir auch mit den technologischen Möglichkeiten gerade da stehen, wo wir stehen. Aber trotzdem scheint ihr zumindest sehr gut aufgestellt zu sein für das, was da gerade auch technologisch plötzlich auf uns zukommt. Was denkst du, wird du in den nächsten Jahren unsere Arbeit also generell in der Steuerberatung am meisten beeinflussen oder am meisten verändern und in welche Richtung? Also was bleibt am Ende übrig für den Menschen vielleicht auch als Frage?
Also ehrlich gesagt weiß ich es noch nicht. Ich glaube, das Entscheidende aktuell ist, sich genau auf dieses weiß ich nicht irgendwie vorzubereiten, sondern einfach zu schauen, dass man eine Truppe um sich herum hat, die idealerweise schnellstmöglich auf die verschiedensten Veränderungen, die ja immer schneller und von verschiedensten Seiten kommen, reagieren kann. Also ich glaube, das war jetzt auch so in den vergangenen Jahren unser großes Ziel, zu sagen, okay, wir müssen unsere Organisationen so agil, resilient wie möglich aufstellen, weil man einfach nicht weiß, wo geht diese disruptive Veränderung durch KI wirklich final hin. Wir sind der Überzeugung und zumindest das, was wir aktuell annehmen, dass es einen Faktor Mensch viel, viel wichtiger macht, aber nicht den Leistungen, Buchführung, Lohn, Jahresabschluss oder sonst was, sondern einfach wirklich in dieser Begleitung auf einer gewissen auch Augenhöhe und das idealerweise gemeinsam mit den Mitarbeitern, die wir jetzt schon haben. Also uns liegt es wirklich viel daran, genau diese Wege vorzubereiten, damit die Leute, die jetzt bei uns sind, in 10, 15 Jahren auch noch bei uns arbeiten, aber wissen, dass sie nicht mehr den Job machen, den sie jetzt auch machen, sondern sich wirklich dann auch, wir uns jetzt auch in der Vergangenheit viel mehr mit Kommunikationsskills auseinandergesetzt haben, wirklich ins Verstehen zu gehen, zu sagen, okay, wie komme ich denn dahin, dass der Mandant mir auch das sagt, was er wirklich will und nicht nur das, was er im letzten Instagram-Beitrag von XY gesehen hat, ich brauche eine Holding, weil sonst bin ich kein erfolgreicher Unternehmer. Was steckt denn dahinter? Also wofür brauchst du sie? Und in diese Skills zu investieren, weil wir da glauben, dass die KI noch ein bisschen braucht, bis so man wirklich an dieses Nachforschen kommt. Aktuelle These, aber ja, kann sich in 2 Jahren auch schon wieder geändert haben und dann muss
du einfach die Update nächste Woche.
Genau, so.
Und dann musst du einfach die Truppe beisammen haben, die dann schnellstmöglich reagieren kann.
Ich finde die Antwort wahnsinnig spannend. Ich bin ja auch irgendwie Vorgesetzter und ich sehe mich selbst zumindest verantwortlich für einige Arbeitnehmer. Und ich sehe schon als Teil jetzt deines und meinen Job, dem Team irgendeine Sicherheit zu geben. Und was ich spannend finde, ist, dass die Sicherheit, die du beschreibst, das ist kein statisches Bild im Sinne von, ich weiß, wo ich in 5 Jahren, in 10 Jahren sein muss, sondern die kommt eher daher, dass du sagst, wir brauchen eine Truppe, die gut darin ist, auf Veränderungen zu reagieren, egal wohin sie nur gehen. Das finde ich sehr spannend, weil das ich kenne ähnliche Ansätze, aber halt nicht aus der Steuerberatung, sondern da reden wir tatsächlich dann über Softwareunternehmen, so Hyperscaler, und da ist es auch in gewisser Weise notwendig, weil da kannst du selten 1, 2, 3 Jahre vorausplanen, weil das Geld auf dem Konto reicht noch maximal für 6 Monate. Das heißt, da ist die Geschwindigkeit eine ganz andere, so auch wenn Softwarebranche jetzt natürlich auch irgendwie gerade stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Finde ich es aber trotzdem spannend, dass du nicht als, ich sag's mal, als Chef nicht die Richtung vorgibst im Sinne von, da müssen wir sein, sondern mehr die Leitplanken vorgibst oder mehr das Team zusammenhältst und mehr darauf schaust, wie gearbeitet wird, als da müssen wir jetzt sein. Ich glaube, das ist auch ehrlicherweise realistisch, weil, wie du selber sagst, das nächste Update oder in 2 Jahren kann die Welt wieder ganz anders aussehen. Und da würdest du dich im Zweifel oder ihr euch als Kanzlei auch in eine Sackgasse manövrieren, wenn du jetzt vorne mit der Fackel stehen würdest und sagen würdest, da ist das Ziel und nirgendwo anders. Das ist die Gefahr, da ein Eigentor zu schießen, ist halt auch relativ groß. ist natürlich auch einfach so rein aus Ego-Perspektive, du nimmst dich und deinen Status im Sinne von, du weißt, wie es funktioniert, auch einfach erheblich runter. Und
ja.
Vom Gefühl her wird das mehr zum Teamsport, was du beschreibst, als du als Vorgesetzter sagst den anderen jetzt, wie es zu funktionieren hat.
Also natürlich haben wir eine Vorstellung und auch eine Richtung, in die wir hinarbeiten wollen. Also aktuell steht wirklich der Wandel zum Beratungsunternehmen bei uns im Fokus, einfach zu sagen, okay, Steuerberatung ist ein Teil, den wir machen, aber wir machen eben auch, wir helfen dir bei deiner Vermögenssicherung bis hin Testamentsvollstreckung, wir beraten zu Prozessen und Prozessoptimierung. Also wir wollen uns da schon auch breiter aufstellen und das ist schon der Weg, den wir gehen wollen. Im Kern geht es aber, glaube ich, uns aktuell viel darum, die Leute zu befähigen oder ihnen den Raum zu geben, sich dahin zu entwickeln, um diese Skills für Resilienz, Agilität einfach aufzunehmen, um sie so variabel einsatzfähig wie möglich zu machen.
Du sagst es, und letztendlich ist das ja auch Teil deines Jobs, um mal wieder auf deinen Alltag zurückzukommen. Du bist verantwortlich für diesen ganzen Prozess, Kultur, das Review, wie auch immer. Aber du sagst auch kaufmännische Leitung, weil auch du wirst ja irgendwie, ich muss mal sagen, die Kreativprozesse, die Gestaltungsprozesse, die Entwicklungsprozesse, über die wir jetzt gesprochen haben, verantworten, aber ja wahrscheinlich auch einfach hartes Business. Also ich gehe davon aus, dass du jetzt nicht die Stundenzettel von jedem Einzelnen durchgehst, aber irgendwie Arbeit dieser Kategorie wirst du ja wahrscheinlich auch hier regelmäßig auf den Tisch haben. Was ist dein Aufgabenbereich in diesem, ich würde mal sagen, dem trockenen Alltagsgeschäft?
Trocken ist jetzt, muss ich jetzt aufpassen, was ich jetzt hinten dran
sage. Ich Anführungszeichen trocken.
Trockenes Thema auf meiner Agenda ist auf jeden Fall Datenschutz und GWG und keine Ahnung was ich so als Head of so ein bisschen mitbegleite. Das kann ich auf jeden Fall als trocken abstempeln. Ansonsten bin ich für die Hälfte der Leute halt in der Personalverantwortung. Also wir haben jetzt letztes Jahr angefangen, Führung in Rollen zu denken. Das heißt, wir haben für jeden einen Fachverantwortlichen, einen Personalverantwortlichen und halt Prozessverantwortliche. Und da bin ich für die Hälfte der Truppe, Pi mal Daumen, in der Personalverantwortung und verantworte unsere Geschäftsfelder im Rechnungswesen und im Personalwesen, also Lohnabteilung HR, um da den strategischen Ansatz mit den Fachverantwortlichen sozusagen umzusetzen und die Themen und die Geschäftsfelder einfach fit für die Zukunft zu machen und weg vom reinen Deklarationsgeschäft hin zum wirklich Beratungsansatz zu transformieren, zu wandeln. Das ist so ein bisschen, also das ist das, was ich quasi in den Rollen bin ich primär jetzt unterwegs.
Ja. Wie priorisierst du das, was zu tun ist? Gut, Datenschutz, das ist weniger, aber wahrscheinlich gibt es ja, wenn du durch die Kanzlei gehst, mit den Mitarbeitern sprichst, selbst beobachtest, hast du wahrscheinlich viele Ideen. Wie entscheidest du, was du in welcher Reihenfolge angehst? Ich kann mir vorstellen, dass du mehr Ideen und Ansätze und Möglichkeiten hast, was zu tun, als du Zeit hast.
Das stimmt. So sieht auch in Teilen zumindest mein Schreibtisch aus, wo dann die Post-its kleben und die Zettel hier und da. Da bin ich tatsächlich noch sehr analog unterwegs. Ziel ist es, das war auch das, was wir Anfang letzten Jahres entschieden haben, Ziel ist es an und für sich jetzt zu gucken, wie wir die nächsten Führungsleute einfach ins Handeln bekommen und so ein bisschen Delegationskette in Anführungsstrichen bilden. Also wir haben uns jetzt in den letzten Monaten relativ viel mit den Führungsleuten, mit den Fachverantwortlichen auseinandergesetzt, um die einfach in die Lage zu versetzen, das, was ich mit den Fachverantwortlichen mache, dass die das dann am Ende mit den Teammitgliedern machen. Also die einfach zu entwickeln, an die Hand zu nehmen, da den Fokus zu setzen. Da waren wir in der Vergangenheit, würde ich sagen, relativ schwach. So der Klassiker, naja, die guten Leute musst du ja nicht fördern, sondern die machen ja sowieso ihren Job. Und wir haben halt einfach gesagt, da müssen wir und wollen wir wieder näher ran und sehen eigentlich das Potenzial darin, die Leute zu befähigen, um das einfach weiterzutragen. Und da liegt aktuell meine Priorität und die dabei idealerweise zu unterstützen, das rumzugehen. Und so schummelt man sich jetzt so ein bisschen durch den Alltag und guckt, wie man von links nach rechts priorisiert. Und klar, da sind noch super viele andere Themen dabei, aber das ist schon eigentlich das, wo jetzt auch wieder der Fokus drauf gerichtet werden muss.
Ich finde es wahnsinnig spannend. Du tauschst dich, das kriege ich zumindest so mit, weil daher nehme ich ja dein Wirken auch wahr, du tauschst dich offensichtlich links und rechts auch mit anderen Leuten irgendwie aus der Branche immer mal wieder aus. Und hast damit wahrscheinlich schon auch einen Einblick in andere Kanzleien. Ist die Rolle, die du hast, weil vieles, also um es mal anders einzusagen, ich glaube, viele Kanzleien funktionieren schon relativ ähnlich, weil erstens das Endprodukt, was eine Kanzlei produziert oder große Teile der Deklarationsgeschäft, ist halt, schreibt der Gesetzgeber vor. Das heißt, da ist schon mal per se viel standardisiert. Und dann ist der Weg dahin von einer Rechnung und einem Kontotransaktion bis hin zum Endprodukt, ist durch den Marktanteil von, keine Ahnung, 80% oder so 90% oder so von alle nutzen die gleiche Software, ja auch schon sehr standardisiert. Das heißt, eigentlich, wenn du in Prozessen arbeitest, sind wir schon in einer standardisierten Branche, von der andere Branchen wahrscheinlich nur träumen können. Und trotzdem gibt es ja offensichtlich viel zu tun, wie du ja gerade auch berichtest. Ist das eine Rolle, die du inne hast, wo du denkst, das würde anderen Kanzleien standardmäßig auch gut tun? Oder ist das etwas, wo du sagst, vieles von dem, was du eigentlich in deinem Alltag, also die Ergebnisse und erforscht und bearbeitest, erstellst, nicht auch eigentlich 1:1 für andere Kanzleien anwendbar?
Das heißt, ja, also 1:1 ist sicherlich die Frage. Ich glaube, es ist schon immer wichtig, das war ja genau der Ansatz auch vom Design Thinking, wenn jetzt jemand kommt und das einfach einer anderen Kanzleitruppe überstülpt, ist, glaube ich, die Akzeptanz deutlich geringer und die Widerstände deutlich höher. Von daher, glaube ich, ist gerade auch dieser Prozess entscheidend, die Leute mitzunehmen. Sicherlich werden die Ergebnisse relativ ähnlich aussehen, das glaube ich schon. Das, was wir immer mehr merken, 2010 waren wir absolute Exoten, dass wir als Nicht-Berufsträger für den kaufmännischen oder für die kaufmännische Entwicklung einer Kanzlei verantwortlich sind. Da merkt man schon ein Umdenken bei vielen Kanzleien, dass die diese Rolle schaffen und mal losgelöst von, ist es ein Berufsträger oder ist es kein Berufsträger, aber einfach die Leute in die Lage zu versetzen, das zu machen, sich wirklich strategisch mit Personalentwicklung auseinanderzusetzen, mit den Trends, mit dem, was so außenrum passiert, dafür wirklich jemanden zu haben, der idealerweise nicht 60 Stunden im Mandantengeschäft hängt, sondern dafür jemanden zu finden, der das ja Vollzeit eigentlich macht, ist, glaube ich, total wichtig und relevant. Also wir als Steuerberater sagen immer den Leuten so schön, ja, du musst an deinem Unternehmen arbeiten, und in vielen Kanzleien ist es tatsächlich so, dass die meisten am Mandanten arbeiten und das, was sie an der Kanzlei machen, dann doch eher irgendwie am Wochenende oder sonst was passiert. Und ich glaube, das ist immens wichtig, diese Verantwortung in dieser schnelllebigen Zeit einfach auf mehr Schultern zu verteilen. Und dafür ist dann so eine Rolle wichtig, egal wer sie am Ende irgendwie jetzt dann am Ende ausfüllt. Es kann halt auch einfach ein Berufsträger sein, gar keine Frage. Aber ich würde es halt nicht mehr in so einer 50-50-Lösung sehen, sondern das müssen halt dann wirklich Leute sein, die sagen, okay, ich mache das jetzt zumindest zu, da sind wir wieder bei 80%, zu 80% bin ich jetzt hier in der raus aus der Operativen und kümmere mich um das ganze Administrative, und den Rest mache ich noch mit 3-5 Mandanten. Ja, kann ich ja machen, aber dafür Platz zu schaffen, ist, glaube ich, immens wichtig.
Es darf kein Nebenjob, kein Wochenend-Nebenjob sein, quasi.
Naja.
Wie würdest du anfangen? Also wenn ich jetzt Steuerberater bin oder auch Angestellter, Steuerfachangestellter, sitze in der Kanzlei und denke so, eigentlich müssten wir das auch machen, aber wie? Das kann ich natürlich auf irgendwie mir die Design-Thinking-Buch kaufen und dann habe ich ein fettes Buch. Das ist ja wahrscheinlich nicht der praxisnaheste Weg. Wie würdest du das Thema angehen? Sollte man sich vorher Wissen, Methodiken aneignen? Sollte man sich, muss man das jetzt auch studieren? Sollte man sich mit reinholen, der das studiert hat, der das für einen denn macht? Wie würdest du das angehen, wenn jetzt jemand sagt, wollen wir auch?
Also, kleiner Werbeblock, wir machen ja auch Kanzleiberatung, nein, aber
ist mir gerade auch eingefallen, außer dich anzurufen. erste Option, dich anrufen, okay, das ist verstanden. Und danach?
Ich glaube, das Entscheidende ist, erstmal festzustellen, dass ich was verändern möchte, also diese Selbstreflexion zu sagen, okay, ich bin an einem Punkt, wo ich was verändern möchte, und dann auch bei sich selber anzufangen und Zeit zu schaffen für diese Veränderung, weil, also wir haben jetzt auch schon einige andere Kanzleien und auch Unternehmen bei solchen Veränderungsprojekten begleitet. an den meisten Stellen scheitert es doch an der Zeit und an der Konsequenz in der Umsetzung. Und sich dafür einfach ein Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, das ist eine Investition und die kann ich nicht nebenbei, die kann ich nicht am Wochenende und sonst was machen, sondern dafür muss ich mir Zeit nehmen, dafür muss ich vielleicht auch Mandate kündigen, und dafür muss ich erstmal so eine Grundfitness, haben wir mal gesagt, herstellen. Also mal einmal das überprüfen, was ich so alles habe. Kann ich vielleicht noch was erstmal an den Honoraren machen, um auch eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit zu haben? Kann ich was in den Prozessen anfangen und dann zu schauen, ob man die Kompetenzen hat, es selber anzugehen oder sich eben auch wirklich Hilfe zu holen? Also ich meine, warum nicht? Es gibt so viele Anbieter bei uns im Markt, die mittlerweile mit Kanzleiberatung ihr Geld verdienen und sich da einfach den passenden Partner auch mit auszusuchen. Man muss nicht alles selber können. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und den Stolz muss jeder ablegen. Und ich glaube, das ist schon immer ein guter Schritt, sich die Zeit zu schaffen und den Stolz abzulegen, zu sagen, ich muss das jetzt alles selber machen. Nein, ihr dürft euch auch Hilfe holen. Und wenn es nur für ein Sparring oder einen Gedankenaustausch oder ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das hilft schon. Also ich glaube, da sind auch so viele Leute mittlerweile in der Branche unterwegs, die auch Bock haben, diese Branche in die Zukunft zu heben. Und ich meine, wir sind jetzt an so einer Schwelle, wo es auch mittlerweile echt um Heben geht und nicht mehr um den nächsten kleinen Schritt machen.
Langsames, ja. Ich fand noch eine Sache, die du schon in ein paar Sätzen erwähnt hast, die wahrscheinlich für dich selbstverständlich ist, aber die ich trotzdem sehr spannend finde, die vielleicht helfen kann in der Situation, man sollte es machen, gar nicht so sehr in Personen zu denken, sondern in Rollen. Mir hilft das persönlich auch, zu überlegen, okay, jetzt bin ich hier der Abarbeiter und jetzt nehme ich aber bewusst eine andere Rolle ein, bin quasi der Entwickler und jetzt nehme ich mir die Zeit, und du hattest ja gesagt, wie man das schaffen kann, der quasi an den Prozessen zu arbeiten. Und da hast du hundertprozentig recht. Ich glaube, jeder weiß auch, was man als erstes angehen würde, weil jeder hat ja so seine Liste im Hinterkopf von Dingen, die man ja mal machen müsste. Aber was mir hilft, ist so in Rollen, dass man wirklich fast wie so ein Rollenspiel sich das im Kopf auch tatsächlich denkt. Weil ich glaube, eine Kanzlei und Organisation in Rollen zu denken, ist halt ein großer Vorteil. Man kann am Anfang erstmal anfangen und selber eine Rolle spielen, die man dann später ja auch personell besetzen kann. Aber man muss nicht sich sofort erstmal jemanden irgendwie Vollzeit einstellen oder einen Berater oder sonst was. Und man kann auch tatsächlich ja selber anfangen und sich im Kopf erstmal denken, welche Rolle müsste das dann am besten machen. Und ich glaube, also mir hilft das immer, wenn ich im Kopf denke, ich muss jetzt eine andere Brille aufsetzen. So würde ich es normalerweise sagen, ist aber letztendlich ja genau das Gleiche, wie ich muss die andere Rolle einnehmen. Und ich glaube, wenn man das gedanklich macht, dann kann man das auch ganz gut trennen zwischen, ich muss jetzt diesen Jahresabschluss runter und schnell und wegarbeiten und so ein Zeugs und muss hier effizient sein. Und dieser Effizienzgedanke, der ja wichtig auch ist, um irgendwie Deckungsbeiträge zu haben, trotzdem diesen Entwicklungsaspekt zu haben. Aber es sind halt zwei unterschiedliche Rollen einfach. Und es ist nicht, dass es zwei Menschen sein müssen.
Ja, nee, absolut. Und es hilft halt einfach wirklich, sich auch mit Gleichgesinnten auszutauschen. Ne? Also das ist wirklich das, was wir jetzt auch gemerkt haben. Es hilft einfach, ein Netzwerk um sich herum zu haben, um mal auch zu merken, andere Kanzleien hängen an der gleichen Stelle oder arbeiten an den gleichen Problemen und idealerweise vielleicht sogar Räume zu schaffen, wo man an gewissen Sachen gemeinsam arbeitet. Also das haben wir jetzt bei uns im Netzwerk von der DITAX wirklich erlebt, dass du einfach Themen, die alle betreffen, gemeinsam anzugehen. Also warum die Ressourcen in jeder einzelnen Kanzlei angreifen, wenn man es dann auch irgendwie gemeinsam schaffen kann. Und ich glaube, dass darin hängt auch viel, das zuzulassen und zu sagen, okay, wie kann man andere Kanzleien im Umfeld, die man vielleicht schon aus Netzwerken von irgendwelchen Veranstaltungen kennt, mit denen einfach enger zusammenzuarbeiten, weil die Themen werden ja immer vielfältiger. Also das schafft man ab einer gewissen Größe, schafft man es, aber in kleineren Strukturen ist es ja fast unmöglich, damit Schritt zu halten.
Vielen lieben Dank. Ich habe nach wie vor noch viele weitere Fragen. Ich habe aber einen guten Eindruck davon bekommen, womit du dich in deinem Alltag beschäftigst. Und ich weiß jetzt auch mehr, warum ich es von außen spannend fand, die Themen, mit denen du dich beschäftigt hast. Deswegen vielen lieben Dank für dein Gespräch. Aber der Blick auf die Zeit verrät mir den ersten Teil des Gespräches, bei dem das Mikrofon mitlief, das langsam zu beenden. Ich hoffe, es war, oder ich denke, vermute, dass das für alle Zuhörer und Zuschauer ebenfalls sehr spannend war. Deswegen vielen lieben Dank dir, Dennis, für deine Einblicke in den Alltag. Und ich glaube, so ein paar Gedankenanstöße sind sowohl für Mitarbeiter als auch Kanzleileiter dabei gewesen. Danke dir.
Sehr gut. Ja, vielen Dank dir.
Und ihr, liebe Zuhörer und Zuschauer, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr natürlich diesen Podcast bewerten, einen Kommentar schreiben. Nee, Kommentar geht nicht, aber auf YouTube zum Beispiel, da sind wir, da kann man uns hören, man kann uns bei Podcast-Plattformen hören und so weiter. Bewerten kann man uns, glaube ich, überall. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Und damit vielen lieben Dank für dieses Mal, für die Aufmerksamkeit. Und wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Tschüss.